Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Hass und Hetze im Netz. Viele, die da draufhauen, beleidigen, Hass verbreiten, die fühlen sich sicher im flauschig anonymen Mantel des Internets. Manche fühlen sich sogar so sicher, dass sie unter Klarnamen hetzen. Das Kabinett in Berlin hat heute eine Gesetzesverschärfung auf den Weg gebracht, die die Strafverfolgung bei Hate Speech vereinfachen soll. Was da alles geplant ist und die Kritik auch am Gesetz, gleich Thema in dieser Update-Podcast-Episode am Mittwoch. Caro Bredendieck aus dem Update-Team hat sich heute mit Notfallkochen beschäftigt. Also jetzt nicht der Notfall, ich habe nichts zu Hause, ich bestelle mir schnell eine Pizza, sondern
wenn tagelang in deiner ganzen Stadt der Strom ausfällt. Und für so eine Situation will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe uns ein Notfallkochbuch an die Hand geben.
Darüber sprechen wir hier im Update-Podcast. Und da ja jetzt der Straßenkarneval losgeht, fragen wir uns, können wir denn ohne schlechtes Gewissen ein Indianerkostüm anziehen? Also ein Native American-Kostüm, schön klischeehaft, oder Chinesenkostüm? Der junge Michael Jackson, als er noch dunkel war und wir verkleiden uns mit dunkel geschminktem Gesicht. Geht das?
Ist es eine Wertschätzung, die ich da zeige, oder mache ich mich lustig über etwas? Sollen die Leute sich lustig machen, wenn sie mich sehen, oder sollen sie lachen, oder soll es eben eine Kultur wertschätzen? Und in den meisten Fällen geht es nicht um Wertschätzung von Kultur.
Auch die Diskussion machen wir auf hier im Podcast des Updates vom 19. Februar. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Rechte Hetze im Netz, also Hate Speech, ohne spürbare Konsequenzen. Das alles gab es ja schon länger, schon bereits vor dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Für die Große Koalition war die Ermordung Lübckes aber der Auslöser, konkrete Maßnahmen gegen Hass und Hetze im Netz zu ergreifen. Und heute der erste Schritt in diese Richtung. Das Kabinett hat die Gesetzesverschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und einer Reihe anderer Gesetze von Justizministerin Christine Lambrecht abgesegnet. Jetzt muss das Ganze noch durch den Bundestag. Was in dem Gesetzentwurf drinsteht, das klären wir heute Abend mit unserem Korrespondenten in Berlin, Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Johannes, also im Vorfeld, da gab es heftige Diskussionen darüber, ob soziale Netzwerke dazu gezwungen werden können, im Verdachtsfall Passwörter der User herausrücken zu müssen. Steht die Herausgabe der Passwörter noch drin in diesem Gesetzentwurf?
Die Passwortherausgabe steht noch im Entwurf, aber, und das war ja die große Kritik, es geht nicht mehr um Ordnungswidrigkeiten und es gilt nur noch für schwere Straftaten. Allerdings sind schwere Straftaten eben nicht nur Mord oder Erpressung, sondern zum Beispiel auch Bestechung, Urkundenfälschung oder Betrug. Und es gibt einen Richtervorbehalt, das heißt, ein Richter muss das unterschreiben. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, wie genau ein Richter darauf guckt. Das ist ja so eine Frage in der juristischen Praxis auch, ob da einfach dann das sozusagen abgezeichnet wird und man nicht genauer drauf guckt oder ob das wirklich geprüft wird. Zu den Passwörtern muss man sagen, da gibt es schon lange Diskussionen darüber, ob die Herausgabe erlaubt sein soll. Da steht auch ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts an und man muss auch sagen, die dürfen laut Datenschutzgrundverordnung gar nicht unverschlüsselt gespeichert werden. Ich habe vorhin mit dem grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz gesprochen und der wundert sich auch ein bisschen.
Zunächst mal ist dieser Grundsatz, dass Passworte ja beim Betreiber, Plattformbetreiber verschlüsselt werden müssen und dieser Plattformbetreiber am besten gar nicht Zugriff darauf hat, ein wichtiger. Insofern ist diese jetzt zwar mit großen Hürden versehene, aber Herausgabe von Passworten sehen wir immer noch kritisch. Das würden wir gerne verstehen, wie das in der Praxis ohne Widersprüche ablaufen soll.
Ja, das wird sich dann zeigen, denn das Ganze geht natürlich noch ins parlamentarische Verfahren.
Was sind die anderen wichtigen Regelungen in diesem erweiterten Netzwerkdurchsetzungsgesetz?
Es gibt zwei wichtige Punkte. Das eine ist, bei Tatbeständen wie schwere Beleidigung oder Androhung eines Verbrechens wird jetzt schwerer gewichtet, wenn das öffentlich, also in Social Media, geschieht. Konkret verdoppeln sich da die möglichen Freiheitsstrafen auf bis zu 2 Jahre. Neu ist auch, dass der Bedrohungsstraftatbestand weitergefasst wird. Also auch angedrohte Körperverletzung oder auch angedrohte sexuelle Gewalt gegen Frauen wird jetzt geahndet. Wer zum Beispiel öffentlich mit einer Vergewaltigung droht jemandem, kann bis zu 3 Jahre ins Gefängnis müssen. Der zweite wichtige Punkt ist, Facebook, Twitter und Co. müssen gemeldete Kommentare samt IP-Adresse, wohlgemerkt, an das BKA weitermelden. Das gilt zum Beispiel für Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen. Da wird es dann eine extra BKA-Abteilung geben, die das prüft und entsprechend an die Staatsanwaltschaften weitergibt.
Und da ist natürlich spannend, ab wann müssen denn solche Posts und Kommentare weitergegeben werden? Ab wann sind sie meldepflichtig?
Ja, für Beleidigungen gilt zum Beispiel weiterhin, da müssen sich Betroffene müssen selber aktiv werden, wenn sie sagen, ich will nicht nur, dass es gelöscht wird, sondern ich möchte auch Anzeige erstatten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Morddrohungen halte und das melde, dann kann ich davon ausgehen, dass Facebook das weitergibt an das BKA, die dann gucken, ob sie aktiv werden müssen und das auch entsprechend an die regionalen Staatsanwaltschaften gilt. Also es ist eine relativ hohe Hürde, es werden trotzdem sehr viele Fälle erwartet, bis zu 150.000 Verfahren pro Jahr, das ist natürlich eine Menge.
Johannes Kuhn im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin. Was in diesem neuen Gesetzentwurf jetzt drinsteht, darüber haben wir gesprochen. Die Kritik daran, über die sprechen wir mit Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich, so sagen die Mitglieder selbst, für die Freiheitsrechte in Deutschland und Europa einsetzt. Herr Burmeier, was kritisieren Sie an diesem Gesetzentwurf?
Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe problematischer Detailregelungen, insbesondere zur Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt, aber auch zur Weitergabe von Passwörtern, also quasi zur Übernahme von Accounts. Aber global betrachtet ist mein zentrales Problem damit, das Defizit der Strafverfolgung im Netz sehr wahrscheinlich nicht wirklich wird beheben können. Denn das Problem ist ja bislang nicht das BKA. Das BKA war gar nicht eingebunden in die Verfolgung von Straftaten im Netz, sondern das Problem sind die Ressourcen bei den Ländern. Das heißt, die Länder müssten bei ihren Polizeien, aber auch bei den Staatsanwaltschaften und bei den Gerichten viel engagierter gegen Hasskriminalität vorgehen. Das passiert bisher nicht und das wird sich auch durch diesen Gesetzentwurf nicht ändern. Ganz im Gegenteil, ist sogar zu befürchten, dass die Vielzahl der Verfahren, die dann vom Bundeskriminalamt an die Länder geschickt werden sollen, eher dazu führen, dass die Länder noch überforderter sind und bei denen dann ein großer Flaschenhals entsteht.
Also geht es in erster Linie um Personal, aber das soll ja auch aufgestockt werden.
Ja, der Bund geht schon alleine davon aus, dass er rund 20 Millionen Euro an Personalmitteln wird investieren müssen, beim BKA alleine. Aber das wiederum hilft ja noch nicht gegen die Probleme, die bei den Ländern bestehen. Das heißt also, wenn das Bundeskriminalamt zwar Strafverfahren quasi anermittelt, ja, und so ein kleines Päckchen an die Länder schickt, dann müssten die Länder dieses Päckchen aber weiter ausermitteln, zu einem Ergebnis kommen und dann gegebenenfalls auch Anklagen erheben oder Strafbefehle erlassen. Und wenn da nichts passiert bei den Ländern, dann droht eigentlich eher, dass die Strafverfolgung darunter leidet, dass eine solche Flut von Verfahren aus Wiesbaden an die Länder geschickt wird.
Jetzt haben Sie eben die Account-Übernahme angesprochen. Das heißt, es würde das Passwort herausgegeben werden vom sozialen Netzwerk und dann könnte der Account übernommen werden. Da hatten Sie Kritik dran, jetzt nicht mehr?
Sagen wir so, das Bundesjustizministerium hat an dieser Stelle ein wenig nachgebessert. Es hat nämlich in einem der beiden Gesetze, die da eine Rolle spielen bei dieser Herausgabe von Passwörtern, jetzt tatsächlich einen Hinweis eingebaut auf die Voraussetzungen für die Online-Durchsuchung. Das heißt also, die sozialen Netzwerke sollen Passwörter nur noch herausgeben, wenn sich die Strafverfolgungsbehörden bei dieser Anfrage auf eine Straftat berufen, ja, bei der man auch eine Online-Durchsuchung anordnen könnte. Das ist im Ansatz eine gute Regelung. Das Problem ist nur, dass eine korrespondierende Regelung fehlt in den Rechtsgrundlagen für die Abfrage. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden müssen in ihren Antrag zum Beispiel auf einen richterlichen Beschluss nicht hineinschreiben, dass es sich um eine besonders schwere Straftat handelt, sondern nur die Netzwerke sollen das dann prüfen. Das heißt, da kommen dann Beschlüsse bei zum Beispiel Facebook an und Facebook soll dann schauen, ob die Voraussetzungen einer Online-Durchsuchung auch erfüllt wären. Das ist aus meiner Sicht defizitär weiterhin. Da kalkuliert der Bund ganz offensichtlich darauf, dass die Netzwerke die Beschlüsse, die da reinkommen, nicht sauber prüfen. Und das finde ich eine Schummelei.
Ist da nicht sowieso am Ende die Frage der Umsetzung, weil die sozialen Netzwerke haben ja gar nicht unsere Passwörter, die haben die ja nur verschlüsselt, oder?
Ja, verschlüsselt ist auch nicht ganz korrekt, sondern die speichern die normalerweise gehasht. Und der Unterschied ist, bei einer Verschlüsselung lässt sich diese Verschlüsselung wieder aufheben. Ja, eine Verschlüsselung geht quasi in beide Richtungen, sofern man den richtigen Schlüssel hat. Das Hashing vielmehr ist so eine Art elektronische oder mathematische Einbahnstraße. Das heißt, man kann aus einem Passwort den Hash berechnen, aber man kann aus dem Hash nicht mehr das Passwort zurückberechnen. Und in der Tat ist es so, dass aus Datensicherheitsgründen eigentlich moderne Online-Services Passwörter nie mehr im Klartext speichern, sondern nur als Hash. Auch hier hat das Justizministerium nachgebessert. Das heißt also, es ist jetzt klargestellt im Gesetzestext, dass nur die Herausgabe des Hashes verlangt werden kann und nicht die Herausgabe von Passwörtern im Klartext, sofern eben das Netzwerk nur den Hash hat. Das ist ein Fortschritt. Ja, es gab ja schon die Befürchtung, dass Netzwerke jetzt wieder dazu übergehen, Klartextpasswörter zu speichern. Diese Sorge ist vom Tisch, aber weiterhin bleibt die Abfrage von Passwörtern ein schwerwiegender Eingriff und auch die Abfrage von Hashes kann durchaus Sinn machen. Das hängt nämlich dann davon ab, wie gut das Passwort war. Wie gesagt, man kann aus dem Hash nicht das Passwort direkt zurückberechnen. Was man aber machen kann, ist, dass man einfach viele, viele mögliche Passwörter ausprobiert, mit der Hash-Funktion bearbeitet und dann schaut, ob am Ende gerade der passende Hash rauskommt. Ja, man müsste dann einfach Tausende oder Zehntausende von möglichen Passwörtern durchprobieren. Und das bedeutet, diese Abfrage von Hashes wird den Strafverfolgungsbehörden genau dann helfen, wenn die Menschen schlechte Passwörter verwenden. Also kurze Passwörter oder Passwörter ohne Sonderzeichen, die man relativ leicht erraten kann, indem man einfach die Passwörter ausprobiert und durch die Hash-Funktion jubelt.
Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Kritik an der Verschärfung diverser Gesetze, um gegen Hate Speech hier bei uns in Deutschland vorzugehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause, ihr habt Hunger, der Magen knurrt und dann fällt in der ganzen Straße der Strom aus. Ist gar kein Problem, ne? Dann bestelle ich mir eine Pizza von etwas weiter weg. Aber was ist, wenn die ganze Stadt betroffen ist und keinen Strom hat? Und zwar nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage lang. Was koche ich denn dann und vor allem wie? Ich habe ja einen E-Herd zu Hause. Um diese Fragen dreht sich ein Kochbuchprojekt, das unter anderem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heute gestartet hat. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team hat sich das mal ganz genau angeschaut. Was ist das für ein Kochbuch?
Ein Notfallkochbuch, so ist zumindest der Arbeitstitel. Ab heute und noch bis Ende Mai kann jeder von uns Rezepte einreichen. Das Ausgangsszenario ist, wie du eben schon gesagt hast, ein längerer Stromausfall. Also in deiner Stadt sind dann auch die Lebensmittelgeschäfte zu, der Herd geht nicht, der Kühlschrank geht nicht und aus dem Hahn kommt irgendwann auch kein Wasser mehr. Das heißt, die Rezepte, die ins Notfallkochbuch kommen, müssen ohne Strom kochbar sein und aus Lebensmitteln sein, die man gut lagern kann.
Das klingt für mich nach Campingkocher aus dem Keller hochholen und Ravioli-Dose dann draufstellen.
Das geht natürlich. Das ist so ein bisschen Festival-Feeling in den eigenen vier Wänden. Also einen Gaskocher zu Hause haben, das ist auf jeden Fall nützlich für so eine Situation. Und natürlich, dass man ein bisschen was zu essen im Haus hat. Das rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, ja sowieso.
Das heißt, wir sollen uns alle so ein bisschen preppen, wie so Weltuntergangsprepper.
Naja, ganz so akribisch muss man das vielleicht jetzt nicht machen, aber ein gewisser Vorrat kann keinem schaden. Die offizielle Empfehlung der Behörden ist, dass man einen Vorrat für 10 Tage zu Hause haben sollte. Das wären pro Person zum Beispiel 2 bis 3 Liter Haarmilch. Und Wasser ist natürlich wichtig und dann so Sachen wie Obst und Gemüse aus der Dose, Nüsse oder Fertigkartoffelpüree. Martin Haselbauer von der Berufsfeuerwehr Bonn sagt, wenn man ein bisschen was da hat, dann kann man selbst im Notfall ganz geile Sachen kochen. Bei der Projektvorstellung heute gab es zumindest ein kleines 3-Gänge-Menü.
Ein auf einem Gaskocher hergestelltes Brot mit verschiedenen Dips. Dann gab es einen Couscous mit entsprechend Trockenfrüchten drin. Und als Nachspeise gab es dann noch Pfannkuchen, die zum Beispiel mit Eiersatzpulver letztendlich gekocht wurden.
Und Ideen in diese Richtung suchen die jetzt halt für das Notfallkochbuch. Die besten Rezepte werden übrigens auch belohnt. Man kann zum Beispiel einen Gasherd gewinnen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie realistisch ist das denn, dass so ein Kochbuch tatsächlich mal gebraucht wird von uns allen?
Ich denke, nicht so realistisch. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das BBK jetzt mit diesem Projekt Panik verbreiten will. Uns droht jetzt nicht die große Katastrophe. Aber in Berlin-Köpenick sind letztes Jahr bei Bauarbeiten 2 Kabel durchtrennt worden. Zack, waren 30.000 Haushalte 2 Tage lang ohne Strom. Oder 2005, da ist im Münsterland in NRW viel Schnee gefallen innerhalb von sehr kurzer Zeit und mehrere Strommasten sind umgeknickt und 250.000 Menschen waren vom Stromausfall betroffen, teilweise tagelang. Und Martin Haselbauer von der Feuerwehr Bonn sagt, solche Ereignisse zeigen, dass theoretisch schon mal sowas passieren kann.
Wir möchten einfach einen Impuls mal an alle geben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was macht das mit mir, wenn ich mit so einem flächendeckenden und länger andauernden Stromausfall konfrontiert werde? Und was ist für mich persönlich sinnvoll, wie ich mich vorbereite?
Also einfach mal in sich gehen und überlegen, wüsste ich mir in so einer speziellen Situation zu helfen und hätte ich im Notfall ein bisschen was da?
Ja. Bei mir ist es immer so, dass ich einfach versuche, immer einen vollen Tank im Auto zu haben, um möglichst weit hinweg zu fahren.
Auch schon mal gut.
Ja? Wenn du überhaupt noch fahren kannst, musst du halt Feldwege nehmen und sowas. Die Autobahnen sind dann zu bei einem 3-Tage-Stromausfall. Da will jeder raus aus der Stadt.
Das kann gut sein.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zusammen mit der Bonner Feuerwehr und anderen Organisationen ein Notfallkochbuch gestartet mit Rezepten drin, die auch gehen ohne Strom. Caro Bredendieck aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hatte die Hintergründe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die deutsche Film- und Fernsehbranche will nachhaltiger werden. Dazu haben heute hochrangige Vertreter der Branche mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Da sind Fernsehsender dabei, Produzentenverbände, Filmproduzenten, Bundes- und Landesfilmförderer und. Für besonders nachhaltige Produktionen soll es in Zukunft sogar so ein freiwilliges Zertifikat geben. Die Schauspielerin Lea van Acken macht Nachhaltigkeit am Filmset immer wieder zum Thema, auch in ihren Social-Media-Kanälen. Sie schlägt auch beim Dreh schon mal einen veganen Tag vor und freut sich heute über die Erklärung der deutschen Filmindustrie. Also Lea, wenn du am Filmset bist, was gibt's denn da für Situationen? Wann denkst du dir, ach nö, das geht aber auch wirklich nachhaltiger?
Wenn ganz, ganz viel Plastik und Papier verwendet wird, also wenn man so Joghurtbecher hat, Tuckerbesteck, irgendwelche Snacks, die alle in 25 kleinen Plastikverpackungen eingepackt sind. Wenn man beim Catering irgendwie merkt, dass das halt noch nicht so darauf geachtet wird, tierische Produkte ein bisschen zu reduzieren. Wenn man dann irgendwie sieht, dass alle möglichen Dispos ausgedruckt werden, dass ja alle möglichen kleinsten Strecken mit dem Auto gefahren werden, Leute irgendwie nach Köln zum Drehen mit dem Flugzeug geflogen sind, da denke ich mir, okay, das sind alles Sachen, die wir auf jeden Fall ganz, ganz schnell von heute auf morgen verändern können und die auch verändert werden sollen.
Ja. Wo läuft es schon ganz gut?
Naja, also es läuft eben überall da gut, wo man merkt, Produktion machen sich halt Gedanken und verändern solche Dinge. Also wo zum Beispiel auf regionales Catering geachtet wird, wo man merkt, okay gut, das Team, das will jetzt irgendwie gerne auch darauf achten, eben nicht zu fliegen, sondern die machen es auch Fahrgemeinschaften zum Set, eben all solche Dinge. Also ich glaube zum Beispiel der SWR, da ist der ja sehr hinterher, der produziert, glaube ich, schon viele seiner Tatortformate und so schon relativ grün. Ich war auch schon zum Beispiel bei Dark, die haben jetzt auch die letzte Staffel unter Punkten von dem grünen Drehpass produziert und da hat man halt gemerkt, okay cool, wir hatten keine Plastikflaschen, sondern jeder hatte seine Mehrwegflasche und durfte das Wasser nachfüllen und so. Wie das natürlich dann im ganzen Stromsektor aussieht, da habe ich dann als Schauspielerin im Set nicht so direkt einen Einblick rein. Aber da ist ja auch wahnsinnig viel, wo man dran arbeiten muss und wo man dran arbeiten kann. So.
Kannst du denn selbst auch Einfluss ausüben? Also kannst du sagen, denk doch mal darüber nach, jetzt das Beispiel mit den Plastikflaschen fand ich ganz gut. Also gibst du da auch Hinweise?
Ja, ich frage auf jeden Fall immer nach. Also ich drehe zum Beispiel auch in Marokko und da wird dann eben darauf geachtet, dass das Team nicht ständig hin und her fliegt, sondern dass wir vor Ort bleiben. Da wird eben ganz klar auch da mit den Leuten vor Ort geredet, okay, wie kriegen wir das hin, einfach weniger Pappe und Plastik zu verbrauchen. Ich habe dann halt eben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel nur einen Fleischtag in der Woche machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz funktionieren wird, aber es soll auf jeden Fall darauf geachtet werden, jetzt nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Genauso all solche Punkte. Natürlich kann man immer, ich glaube, wie auch im privaten Kreis, kann man natürlich im beruflichen Kreis auch immer probieren, Anreize zu schaffen, einfach nachzufragen, irgendwie zu helfen. Also ich sage dann auch immer, Leute, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, wenn ich mit Leuten reden soll, dann sagt unbedingt Bescheid.
Und hast du das Gefühl, da ist zuletzt eine gewisse Awareness gewachsen, also ein Bewusstsein?
Auf jeden Fall. Also gerade in der Filmbranche, ich merke, dass es ja alle möglichen Ecken sich Gedanken machen, dass irgendwie Verbände gegründet werden, dass Produktionen halt darüber nachdenken, eigentlich können wir nicht mehr grün produzieren. Also es passiert total viel und das ist super schön. Und ich glaube, es muss dann halt auch wirklich einfach nur streng durchgesetzt werden, weil ich habe eben auch schon so grüne Produktionen erlebt, wo dann man aber trotzdem nach dem zweiten Tag dann wieder Pappbecher hatte, weil irgendwie das halbe Team ihre Mehrwegbecher vergessen hat und dass man nun da hört, da durchgreift und einfach sagt, gut Leute, wenn ihr den vergesst, dann gibt es ja keinen Kaffee für euch, ganz einfach.
Diese Erklärung heute, also die deutsche Film- und Fernsehbranche, ja. Verschiedenen Verbände, die jetzt gesagt haben, wir möchten nachhaltiger werden. Ist das denn wirklich so schwierig, dass es dafür extra eine große Erklärung braucht?
Ich glaube auf jeden Fall, weil große Erklärungen halt immer zeigen, gut, wir bekennen uns dazu, man unterschreibt doch etwas, auch wenn man dann natürlich nicht direkt daran gebunden ist, aber irgendwie macht es was im Kopf. Man setzt sich mit Leuten auseinander, man einigt sich auf Dinge und dann hilft es einfach total, dann auch wirklich Schritte zu gehen. Also ich glaube, es ist immer gut, auch als Zeichen nach außen zu sagen, wir wollen wirklich was tun, uns ist das wichtig, wir sind jetzt irgendwie hier alle zusammen und sind bereit, neue Wege zu gehen. Also ich glaube, das macht total Sinn, als wenn jeder so vor sich so kleine Punkte macht, sondern dann kann man sich auch gegenseitig inspirieren. Es ist, glaube ich, immer gut, auch im Großen zu sagen, wir als Branche einfach.
Schauspielerin Lea van Acken spielt bei der Netflix-Serie Dark mit, war bei Bibi und Tina 4 dabei, hat auch schon Anne Frank gespielt und sie ist großer Fan von Nachhaltigkeit am Filmset.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Caroline Bredendieck ist mit im Studio.
Mhm.
Wurdest du schon mal unter Vollnarkose operiert?
Ja, tatsächlich schon zweimal. Einmal am Knie und einmal an den Nasennebenhöhlen.
Knie, Sportlerin, Nasennebenhöhlen, ist halt manchmal so. Genau. Müsste ich auch mal machen, ehrlich gesagt. Aber ich habe noch nie eine Vollnarkose gehabt in meinem Leben.
Also ich, wie gesagt, schon zweimal und fand es immer total angenehm. Ich habe so als letztes Bild immer den Anästhesisten vor mir gesehen, der mich so freundlich angelächelt hatte und ich so...
Tschüss.
Ja, tschüss. Und danach weiß ich halt nichts mehr.
Du hast eine Geschichte mitgebracht aus London. Da wurde eine Frau am Gehirn operiert und während dieser OP war sie aber hellwach. Warum das?
Ja, sie wurde aufgeweckt und zwar hatte sie einen Gehirntumor, der entfernt werden musste. Der lag aber in einem Bereich im Gehirn, der wichtig ist für Handbewegungen und Koordination. Und die Frau spielt liebend gerne Violine. Das ist ihre Leidenschaft und sie hatte Angst, dass sie das nach der OP nicht mehr kann. Und deswegen gab es dann die Idee, sie während der OP aufzuwecken irgendwann und ihr die Geige in die Hand zu drücken. Und solange sie spielt, konnten die Chirurgen dann die ganze Zeit sicher sein, dass sie bei dieser millimetergenauen OP nichts beschädigt haben.
Ach, ich habe es gesehen, total faszinierend. Das Ganze wurde gefilmt.
Ja, es sieht super krass aus. Also sie liegt da mit geschlossenen Augen. Die Neurochirurgen arbeiten da an ihrem geöffneten Schädel und sie fiedelt ein bisschen.
Amazing, carry on.
Ja, man hört es, das OP-Personal redet ihr die ganze Zeit gut zu. Laut Krankenhaus ist auch alles soweit gut gelaufen. 90% des Tumors konnten entfernt werden und sie kann beide Hände weiter bewegen und Geige spielen.
Das ist die gute Nachricht des Tages. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hello, Alaf und Narina Roh. Deutschlandfunk Nova ist hier, das Update. Ab morgen ist Straßenkarneval oder Fasching oder Fasernacht. In der fünften Jahreszeit wird vieles verziehen und ziemlich viel ist erlaubt. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, richtig unbeschwert kann doch keiner mehr heutzutage 2020 sich wahllos in ein Kostüm werfen. Die Fettnäpfchenauswahl ist ziemlich groß. Denken wir mal an Blackfacing oder Blackfishing oder Verkleidung als Chinese, Chinesin oder wenn wir da eventuell noch ein Indianerkostüm, Indianer sagen wir auch nicht mehr, wir sagen Native American oder so. Wie ihr politisch korrekt durch den Karneval durchkommt oder aber ob man sich einfach nach wie vor ein bisschen locker machen darf, damit hat sich Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert beschäftigt.
Karnevalkostüm suchen. Ungefähr 24.800.000 Ergebnisse. Wow. In diesem Jahr ist zu lesen, dass Verkleidungen als Greta, Joker, Judy Garland oder Clown Pennywise hoch im Kurs stehen. Online-Kostümshops bieten aber auch an, Achtung, Zitat, lustiger Overall als afrikanischer Buschmann, der mit der Leopardenhose in der Savanne auf Jagd geht. Na, hoffentlich hindert ihn nicht zu sehr sein Riesenschwanz. Machen wir uns keine Sorgen, es gibt Schlimmeres. Um dieses Outfit zu erwerben, sollte man also das Modell Riesenschniedel dazu kaufen und den Zusatztipp beherzigen. Perücke und braune Aqua-Gesichtsfarbe für den perfekten Look. Autsch. Riesen-Autsch. Und zeigt, ein politisch korrektes Kostüm ist eigentlich nicht so schwer, erklärt Emilia Roag, die Antidiskriminierungsarbeit leistet.
Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist mein Kostüm eine stereotypische Repräsentation von einer Gruppe, die in der Gesellschaft im Moment Diskriminierung und Unterdrückung erfährt? Wenn es der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich die falsche Entscheidung.
So einfach. Damit fallen schon mal automatisch Indianerkostüme, Fettsuits oder Darstellungen von People of Color raus. Moment, natürlich kann ich als weiße Frau an Karneval meine Wertschätzung für Rihanna oder Beyoncé mittels eines Outfits ausdrücken. Wichtig sei dabei nur...
Also auf keinen Fall Blackface, also schon mal. Und auch die beiden haben auch so sehr, sehr unterschiedliche Frisuren, die es möglich ist auch zu zeigen. Und auch so vielleicht Outfits oder so Tattoos, die sehr besonders sind. Es ist möglich, aber das muss auch nicht so offensichtlich sein. Die Hautfarbe ist auch wirklich ein Identitätsmerkmal und auch ein wichtiger, aber nicht nur.
Als was geht ihr dieses Jahr zum Karneval? Was ist okay?
Ein Kostüm, das keinen diskriminiert einfach. Zum Beispiel halt Berufe oder Tiere oder irgendwie sowas.
Das Beste, was man da machen kann, ist, sich als alltägliche Sachen zu verkleiden, sage ich mal. Also sowas wie Radprofi oder sowas.
Ich überlege noch, was ich da anziehen soll. Aber es geht eigentlich eher um die Frage, was ich anziehe, weil man ja draußen feiert. Was man eigentlich anziehen kann, wo man nicht total friert. Ein Zebra-Kostüm, was einen warm hält. Und ansonsten bin ich noch am Überlegen. Also ich kenne die Sachen, die man nicht anziehen sollte. Nicht unbedingt wegen den politischen Gründen, sondern weil man sonst als Frau zu viel angemacht wird. Krankenschwester und Co. sollte man sich sparen.
Sexy Outfits, Auch nicht ohne, sagt Emilia Roag.
Die Sexualisierung ist auch ein Teil der Unterdrückung. Also das ist auch ein Beiprodukt sozusagen. Also sich als Krankenschwester zu bekleiden, es kann auch möglich sein, aber ohne die Sexualisierung, die wir vor Augen haben.
Aber hey, es sind auch feministische Kostüme auf dem Vormarsch, wie bei dieser Berlinerin, die letztes Jahr beim Kölner Karneval war.
Ich bin als glückliche Menstruation gegangen. Ja, ich habe mich komplett in Rot angezogen und alle so, was soll das? Ja, war ein bescheuertes Kostüm, aber ich fand's lustig. Es ist die Frage, macht man das lächerlich? Macht man die Identität von jemand anderem lächerlich? Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Und alles andere ist dann eine Frage des eigenen Gefühls.
Aber was, wenn das eigene Gefühl darauf beharrt, mein Kostüm sei ja nur Satire? Und das, was man da mit dem dunkel geschminkten Gesicht oder dem Pummelkostüm darstellt? Emilia Roag hat dazu eine klare Meinung.
Ich würde sagen, das ist nie okay. Ich glaube, wir verstecken uns auch oft hinter Satire, weil es einfach ist, ne, als Antwort zu sagen, na, das ist aber eine Satire, also das war nie so gemeint, etc. Aber das Ergebnis ist trotzdem das Gleiche, dass eine Gruppe von Menschen, die sonst in der Gesellschaft diskriminiert und unterdrückt wird, auch negativ repräsentiert wird.
Wer von Natur aus schlank ist, zieht abends sein Fettsuit einfach wieder aus. Wer mit weißer Hautfarbe geboren wurde, schminkt sich das braune Make-up zack wieder aus dem Gesicht, ohne sich wirklich mit den Ausgrenzungen dieser Minderheit auseinandergesetzt zu haben, sagt Emilia Roag. Also, wenn ihr nicht gerade als Baum, Eichhörnchen oder Eiskönigin geht, dann vielleicht kurz ein letztes Check-up mit einer einfachen Frage vor dem häuslichen Spiegel.
Ist es eine Wertschätzung, die ich da zeige, oder mache ich mich lustig über etwas? Sollen die Leute sich lustig machen, wenn sie mich sehen, oder sollen sie lachen, oder soll es eben eine Kultur wertschätzen? Und in den meisten Fällen geht es nicht um Wertschätzung von Kultur.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.